Im Folgenden hören Sie den Vortrag
Inflationäre Prozesse in der globalen Wissenschaftskommunikation
im Rahmen des Workshops Wissenschaften in der Krise des Symposiums Krisen und Krisennarrative. Erarbeitet wurde der Vortrag von Gerhard Fröhlich und Terje Thürfröhlich. Gehalten wird er, da Deutsch seine Muttersprache ist, von Gerhard Fröhlich. Weitere Erläuterungen, Begriffserklärungen, Links und Literaturhinweise finden sich im PDF zum Beitrag auf der Programmseite des Symposiums.
Zum Thema der inflationären Prozesse sind wir, wie so oft und so vieles, zufällig gekommen. Es gab zahlreiche selbstlobende, erfreute Kommentare in wissenschaftlichen Journalen, wo der Editor, der Herausgeber des Journals, freudig verkündet hat, unser Journal Impact Factor ist wieder gestiegen. Der Journal Impact Factor, bitte auch in der Literaturliste von uns nachzulesen und anzuklicken, ist sozusagen der Börsenkurs von Journalen, aber nicht auf Geldbasis, sondern auf Basis durchschnittlicher Zitierungen in den letzten ein bzw. zwei Jahren, also ein sehr kurzfristiges Zitationsfenster. Und hier in der Version von Web of Science, also Science Citation Index und Social Sciences Citation Index, und ist von Garfield und Mitarbeitern und Joshua Lederberg, einem biologischen Genetiker, vor langer Zeit in der Lochkarten-Ära entwickelt worden. Heutzutage hängt vieles von diesem Impact-Faktor ab, das heißt, das ist nichts Irrelevantes. Leider hat sich aber gezeigt, dass nicht nur die Journale des betreffenden Editors gestiegen sind in ihrem Impact-Faktor, sondern auch die der Konkurrenzjournale. Das haben aber diese Herren, Damen, gab es da noch wenige, nicht dazu gesagt. Das heißt, es ist ein inflationärer Prozess. Vielfach steigt der Impact-Faktor, vielfach steigen die Zitationen überhaupt. Und wenn eine Datenbank an Volumen zunimmt, wenn neue Journale aufgenommen werden, muss natürlich die Zitation nach meiner Logik zumindest auch zunehmen. In der Folge sind wir ständig über irgendwas gestolpert. Zum Beispiel die Doktorarbeiten, die Deutschen sollen früher ganz wenige Seiten, dann 100 Seiten gehabt haben, und jetzt gehen sie schon über 500 Seiten Richtung 1000. Die Literaturlisten der Doktorarbeiten explodieren. Also es gibt überall in der Publikationsbranche quasi Rüstungswettbewerbe, Aufrüstung, quantitative, mehr. Und diese inflationären Prozesse sieht man zum Teil, eben die Zahl von Publikationen, neu gegründeten Journalen und so weiter, aber vielfach sieht man sie nicht, obwohl das eigentlich die wichtigeren sind. Die Zahl der Forschungsanträge ist ja explodiert und ist weiterhin inflationär steigend, weil ja heute das Mantra heißt Drittmittel, Drittmittel, Drittmittel. Darunter sind Mittel verstanden, nicht des Staates und nicht der Institution selbst, die eben bei Forschungsfonds angesucht werden können. Und die Erfolgsraten sind da sehr gering, zum Beispiel 10%. Das heißt, 90% wird zwar evaluiert, wird vielfach dann sogar als förderungswürdig eingestuft von den Gutachterinnen und Gutachtern, aber manches Geld werden Projekte nicht finanziert. Das heißt, die Inflation der Gutachten hinter den Kulissen ist eine enorme. Jedes Exposé wird ja von mehreren Gutachtern begutachtet oder ihnen vorgelegt. Und ich habe einen Kollegen aus der Physik, der sagt, 2 bis 3 Anforderungen auf ein Gutachten pro Woche ist bei ihm Normalität. Also das ist ein inflationärer Prozess und ich kann mir nicht vorstellen, dass der zur Verbesserung und Förderung der wissenschaftlichen Integrität und Qualität von Studien etc. von Anträgen führt. Es gibt zahllose inflationäre Prozesse, die mit Geld zu tun haben, weil eigentlich zum Beispiel in Medizin darf man nicht mehr eine Studie machen, die in einem Krankenhaus abgewickelt wird. Sondern es muss Multicenter sein, also viele Zentren. Und eigentlich ist auch international schon zu wenig, nur Europa oder Mitteleuropa, sondern es sollten am besten gleich 5 Kontinente beteiligt sein. Und das kostet natürlich viel Geld. braucht viele Mitarbeiter allein zur Koordination, die gar nicht forschen im engeren Sinn und so weiter und so fort. Also Sie können sich vorstellen, dass diese Finanzbedürfnisse ebenfalls inflationär steigen. Vielfach ist ja die internationale Kollaboration ein ganz wichtiger Evolutionsindikator. Das heißt, allein schon, dass Sie bei einer internationalen Projektgruppe dabei sind, wird Ihnen positiv angerechnet, unabhängig vom Ergebnis. Und hier gibt es dann auch Universitäten wie Universität Pisa, die auf einmal über Nacht hochkatapultiert werden, weil sie halt in einem ganz starken Forschungsnetzwerk aufgenommen wurden. Und alle, die da mittun, werden ja belohnt. Und jetzt sind wir beim ganz wichtigen Thema der Inflation von Co-Autoren und Co-Autorinnen. Früher gab es ja noch Leute wie Kant und andere Philosophen, die haben als einzelne Personen Bücher geschrieben. Sie haben sich zu der Jahre lang, wenn nicht sogar Jahrzehnte, damit abgemüht. Dass es da viele gab, auch in den Wissenschaften, wo Ehefrauen, Assistenten und so weiter auch eine wichtige Rolle gespielt haben, dass also da viel Arbeit von Dritten auch drin gesteckt hat, das will ich gar nicht leugnen. Aber heute muss das ja offiziell sein und Sie sollten möglichst viele Co-Autorinnen aufweisen. Erstens ist das schon wieder ein Indikator für Evolution, ein positiver. Wenn es international ist, wenn es renommierte Institutionen sind und so weiter, die da eingebunden werden. Und das Zweite ist, und das möchte ich jetzt ganz böse und verkürzt fiktiv abhandeln, ist, dass Ihre Chancen, zitiert zu werden, möglichst oft enorm steigen. Wenn wir also annehmen, ich als Autor habe 5 Kollegen, die mich schätzen und die fast alles, was rauskommt von mir, zitieren. Dann sehen wir mal 5 Zitationen mindestens fix. Wenn ich aber noch 4 Co-Autorinnen an Land ziehe, die ebenfalls jeweils 5 Kolleginnen haben, die sie schätzen, dann kommen wir schon auf 25 Zitationen. Und jeder von uns hat nicht eine Publikation, sondern 5, weil wir wechselweise uns bedanken für die Co-Autorenschaft, die Ehrenautorenschaft, wie immer man das nennen mag. Und das ist nicht nur ein Vorteil für die Personen, sondern auch für die Institute, in denen sie beschäftigt sind, die Universität, an der sie beschäftigt sind, das Fach, das Land und so weiter und so fort. Denn diese aufgeschäumten, möchte ich sagen, Produktivitäts- und Zitationsdaten nützen ja auf jeder dieser Ebene, weil jeder wird irgendwo von irgendwem anderen wieder evaluiert und hauptsächlich quantitativ. Und so sind halt viele Erfolgsmeldungen in der Wissenschaft doch ein bisschen Impression Management. Und wenn jetzt die zentimetrische Technik des Fractionate Counting, des fraktionierten Zählens eingesetzt werden würde, da müsste ich einen Artikel mit 4 Co-Autorinnen bei allen Daten, die dabei herauskommen, dann durch 5 dividieren, weil wir waren ja 5 Autorinnen, ich und die 4 Co-Autorinnen. Und wenn man das tut, dann sinkt auf einmal die Produktivität. Das heißt, es wird immer gesagt, alle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen werden immer produktiver. Wenn man aber das korrekt misst und die Zahl der Co-Autorinnen einbezieht in die Berechnung, dann sind die Leute weniger produktiv als früher. Das heißt nicht, dass sie fauler sind, sondern erstens gibt es das Gesetz der abnehmenden Profitrate, der abnehmenden wissenschaftlichen Gewinnrate, Planck, Rescher, Serre und so weiter. Alles leicht erforschbare ist schon erforscht und siehe die Teilchenbeschleuniger, da muss immer wieder die Energiezufuhr mächtig erhöht werden, damit die Geschwindigkeit der Teilchen erhöht werden kann, weiter und so weiter und so fort. Das heißt, der Aufwand in der Forschung, zumindest wenn das normalwissenschaftlich weitergeht, ohne wissenschaftliche Revolution, dass die Karten neu gemischt werden, steigt auf jeden Fall. Und wenn das eben, wie gesagt, imponierende internationale Netzwerkstudien sind, wo man sehr viel im Flugzeug sitzen muss, sehr viel koordinieren muss, dann steigt auch auf diese Weise der Aufwand und ich brauche extra Personal nur für diese Probleme und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn wir genau nachschauen, dann gibt es sehr viele inflationäre Prozesse in den Wissenschaften, die nicht eindeutig das offizielle Mantra dass wir immer erfolgreicher werden, immer mehr forschen, immer mehr Wissen bestätigen. Und es hat mich mal eine Journalistin von einer deutschen Radioanstalt per Standleitung nach Linz zum ORF-Studio interviewt und wollte von mir hören, dass das Wissen sich ständig entwertet, weil sich das Wissen der Menschheit ja ständig verdoppelt. Daraufhin habe ich gesagt, ich sehe das nicht. Woher, wie machen Sie das fest? Und sie sagt, ja, der Internet-Traffic. Habe ich gesagt, bitte sehr, der Internet-Traffic, das sind Pornosfilme, das sind Urlaubsfotos und es ist ungeheuer redundant. Und damit sind wir schon bei einem neuen Inflationstypus, Redundanz. Die passiert einmal im normalen Social Media und sonstigen Sektor, weil ja ständig was weitergegeben wird, gelinkt, geshared, geliked und was Gutes alles wird. Und in den Wissenschaften gibt es ja zahlreiche Listen, die etwa Kongresse ankündigen, die Publikationen neu ankündigen. Und ich bekomme oft parallel etwas 5- bis 10-fach zugesendet innerhalb von ein paar Tagen. Also das alles ist ja ungeheuer redundant, die eigentlich Rauschen im Sinn vom Flusser, Lärm im Sinn von Michel Serre, die uns die zum Teil wichtigen Themen, Termine etc. fast untergehen lässt. Und Lösungen wurden schon vorgeschlagen, aber ich halte sie halt nicht für durchsetzbar. Es gibt ernstzunehmende Vorschläge. Jeder Wissenschaftler darf in seinem Leben überhaupt nur 5 ernsthafte Publikationen vorlegen. Damit würde auf jeden Fall dieser einfache Warentausch, ich schreibe mich bei dir drauf, du bei mir, wegfallen, weil ja diese Inflation an Kuratorenschaften einem das Kontingent, das man fürs Leben hat, schon in einem Jahr abarbeiten würde. Aber leider halte ich es, wie gesagt, für kaum durchsetzbar. Aber wir müssen auf diesem Gebiet uns überlegen, wie wir das überhitzte System dämpfen können. Das ist ja eigentlich fast eine hektische Stagnation. Und Sie dürfen ja nicht annehmen, weil so viel geforscht wird, wird divers geforscht, also nach allen möglichen Seiten. Sondern es gibt immer gewisse heiße Themen, es gibt immer Förderschwerpunkte, da wird sehr viel Geld hineingepumpt. Zur Zeit von Covid natürlich und dann im Covid, was natürlich sinnvoll und richtig ist. Und vieles andere fällt unten durch. Es ist ganz schwierig, dafür Geld zu bekommen. Und etwa, das ist wieder Zeit her, haben sich Eltern französische nicht anders helfen gewusst, also ihre Kinder mit seltenen Krankheiten, da gab es keine Forschung, als dass sie eine Fernsehshow in Paris inszeniert haben und Geld gesammelt haben, damit sie sich Forscher leisten können, die eben seltene Krankheiten erforschen. Uns fallen bei unserem Brainstormings fast täglich neue inflationäre Tendenzen ein. Ein kleineres Gebiet ist, dass die Inflation der Superlative, wie ich eben hervorragende, das ist schon mal Superlativ, Universitäten und Forschungsleistungen charakterisiere, weil es nutzt sich ja alles ab, innerhalb ein paar Jahre zumindest, wie ich die benenne, und von Outstanding bis Forschungsstärkste gibt es da alle möglichen Vokabeln, was ein Fluch der kommerziellen Hochschulen ist, die hohe Studiengebühren verlangen. Es gibt Studien, dass an den sogenannten Elite-Universitäten in Amerika die Inflation der Bestnoten vorherrscht, weil die armen Studierenden so viel Geld zahlen, weil sie hinter einen schönen Job haben wollen, bekommen sie halt sehr gute Noten, die Bestnoten. Und da wagen alle, die diese Notenstatistik gesehen haben, zu sagen, tut mir leid, es ist unglaubwürdig, dass so viele Studierende diese Bestnoten sich wirklich hat erarbeitet haben. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, eine Fallstudie, und zwar die Inflation der Fehler. Und zwar die Inflation der Fehler in der Wissenschaftskommunikation, am Beispiel der Zitationsdatenbank, der kommerziellen, zumindest derjenigen in der Linie von Eugene Garfield, bekannt als heutzutage als Web of Science. Die Geschichte und Vorgeschichte dieser Zitationsindexierung hat Thür Fröhlich in einem schönen Aufsatz auf Englisch publiziert. Die Pointe war, dass dieser Eugene Garfield, ein Bibliothekar, ein Chemiker, diese Idee hatte. Er hatte sie gar nicht originär selbst, sondern hat da verschiedenste Vorläufer auch gefunden, dass er die Zitierungen von Aufsätzen erfassen will auf Lochkarten, was anderes gab es damals noch nicht, zumindest nicht für ganz reiche Institutionen. Und das System dann umdrehen konnte, das heißt, man konnte schauen, wer hat wen zitiert. Er musste von, wie man so im Volksmund sagt, in Österreich von Pontius zu Pilatus gehen, also Klinken putzen, sagt man in Deutschland. Er musste sich bewerben, hat Forschungsanträge gestellt. Es hat nichts genutzt, er hat immer Abfuhren bekommen und hat das auch seinem späteren Freund und Gönner Joshua Lederberg, einem Biologie-Nobelpreisträger, sein Leid geklagt. Dann hat er selbst alle Vorräte an Ressourcen zusammengekratzt. Lederberg hat ihm Geld gegeben und irgendwann hat er es auch geschafft, als Nobelpreisträger ein Prototyp eines Genetik-Situationsindex so finanziert zu bekommen. Und daher war die Anfangslage schwierig, kaum Geld, schon gar nicht für qualifiziertes Fachpersonal, das in verschiedenen Sprachen kundig ist, weil es war ja der Anspruch eines globalen Situationsindizes. Und es war schwierig, überhaupt Aufmerksamkeit zu erregen, Interesse zu erregen, etc. etc. Das geht so weit, dass Garfield einmal eingeladen war nach Japan und wirklich größte Angst gehabt hat, dort vor leeren Stühlen zu sitzen. Jetzt hat er den Lederberg angeschrieben, bitte kannst du nicht deine Kontakte in Japan aktivieren, dass die ein bisschen da positiv für mich trommeln also, und kommen und so weiter. Alles ein bisschen flapsig verkürzt gesagt, aber so steht es in den Briefen drin. Die kann man alle nachlesen, weil es ein Joshua Lederberg Archiv gibt, in dem diese Briefe dokumentiert sind. Und die Theoretür fröhlich ausgeweitet hat. Und das Problem ist, dass diese Anfangsbedingungen, also ein englischsprachiger Index in Amerika und ein Genetikindex, dass die bereits die verschiedenen Probleme, Fehler, Sünden der Zukunft in sich geborgen haben. Denn in der Genetik war und ist, soweit ich weiß, auch in vielen Medizinjournalen ist es so noch üblich, dass die Autoren überhaupt nur mit dem Familiennamen genannt werden und die Vornamen nur als Initiale, also erster Buchstabe abgekürzt. Und da im Zeitalter der Lochkartenära ja Spalten kostbar waren, in denen man Informationen unterbringen konnte, war das damals natürlich schön und gut. Familienname, notfalls sogar abgekürzt, wenn er zu lang war, und Initiale. Als später das Projekt expandierte und es neben dem Science Citation Index auch noch einen Social Sciences Citation Index gab und später noch weitere Indizes, wurde es schwieriger, denn in unseren Fächern ist es üblich, die Autoren und Autorinnen auch mit dem Vornamen zu nennen und sie auch so zu erfassen, ob jetzt in Datenbanken oder in Bibliothekskatalogen oder wo immer auch. Und da begannen dann die Probleme, einerseits, dass die Vor- und Nachnamen verwechselt wurden, oder sogar absichtlich falsch korrigiert wurden. Es gibt einen sehr schönen Fall. Hans Albert, ein Philosoph, kritischer Rationalist aus Deutschland, der hat einen Nachnamen Albert, der von einem amerikanischen Indexierer als Vorname, als amerikanischer wahrgenommen wird, denn Al Gore heißt der Wort Albert Gore Jr. Das heißt, den Hans, der war ihnen anscheinend nicht so bekannt. Ich verstehe es nicht ganz, weil ist ja ein berühmter, bekannter deutscher Vorname. Auf jeden Fall haben sie dann noch extra das umgeändert und aus dem Albert H. einen Hans, A gemacht. Können uns nachschauen, überprüfen, sie werden zahlreiche Treffer von Hans A. finden. Übrigens auch von Jürgen H., damit ist der Habermas gemeint, von Karl M., damit ist der Marx gemeint und so weiter. Das heißt, die Verwechslung von Vor- und Nachnamen, die kann überhaupt erst existieren, seit es Vornamen auch gibt in der Literatur und indexiert werden muss. Das ist bis heute so. Und auch im Längsschnitt haben wir nicht gesehen, dass es Verbesserungen gibt. Wir haben auch verschiedene Expertinnen befragt und so weiter und so weiter. Auch neuere Produkte weisen dieselben Fehler und Probleme auf und so weiter und so fort. Wir reden aber jetzt primär, das muss ich schon betonen, von den Produkten, die aus Garfields Küche kommen und die heute unter Web of Science bekannt sind. Es gibt ja dann die Konkurrenz von Elsevier Scopus, die hatte die Gnade der späten Geburt, wie man sagt, und hat schon in einem ganz anderen Zeitalter, wo die Hard- und Software wesentlich fortgeschrittener war, wo Speicherplatz kein Problem mehr war und ein Konzern mit ungeheurem Vermögen, das ist ja der größte Zeitschriftenkonzern der Welt zumindest mal gewesen. Also Geld spielte da nicht allzu viel eine Rolle. Und sie haben sehr weise Entscheidungen gefällt. Zum Beispiel haben sie gesagt, wir indexieren keine Rezensionen, die sind sowieso eine minderwertige Literaturgattung und haben sehr viele Probleme. Das sieht man auch bei den Indexierungen, den falschen von Rezensionen im Web of Science. Und das Zweite ist, sie haben die alte Literatur, die nicht digital vorlag, zwar gescannt, haben aber gewusst, dass die Scans ungeheuer viele Fehler enthalten. Sie waren aber nicht bereit, das Geld auszugeben, um diese Fehler zu eliminieren. Jetzt haben sie die fehlerhaften Dokumente hineingestellt. Man kann danach suchen nach alten Journalaufsätzen. Aber sie werden nicht bei der Zitationsmessung, bei der Zählung der Zitate mitverwendet. Und das ist eine sehr gute Entscheidung, weil dadurch fällt einmal ein großer Fehlerpool weg, der zur Verzerrung führt. Weil es gibt Autoren, Autorinnen, die werden richtig indexiert und andere, die werden falsch indexiert. Unter anderem falsch indexiert werden natürlich leicht Vornamen mit Umlauten, Nachnamen mit Umlauten, Accents, ob das jetzt slawische sind oder romanische, romanischsprachige und so weiter und so fort. Jetzt hat dann Thierry Dürr-Fröhlich für ihre große Studie Bourdieu, Pierre Bourdieu, in den Mittelpunkt gesetzt, weil das ein ASCII-Name ist. Also da gibt es keinen Akzent, kein Umlaut, nichts. Allerdings ist es ein bisschen ein schwieriger, verzwicktes Wort, weil es hat nur 3 Konsonanten, aber 5 Vokale in sich. Und es fängt schon schwierig an. B-O-U, ne? Bourdieu, als Franzose. Und schon vor vielen, vielen Jahren haben wir mal in eine große Suchmaschine, deren Namen ich nicht nennen will, eingegeben Bourdieu mit einem O und ohne U. Da gab es damals schon 600.000 Treffer, ne, damit man ein Gefühl hat. Wir haben dann nachgesehen, ob das eben andere Personen sind, die so heißen. Aber es war immer der Bourdieu, Pierre, also der Philosoph und Soziologe. Es gibt 2 Söhne von ihm, die manchmal auftauchen. Es gibt ein Weingut, aber es gibt ganz wenige bis gar keine Doppelgängerinnen. Und Doppelgänger, das ist ganz großartig. So einen Namen muss man als Forschungslinie hüten und pflegen. Weil zum Beispiel Norbert Elias, da kann ich jetzt verzweifeln, von Elias Canetti bis Propheten und so weiter, gibt es da jede Menge Eliasse und auch Norberts und da wird es ganz schwierig. Bei Bourdieu hat dann Dürr-Fröhlich geschaut, wie ist der im Social Sciences Citation Index, das ist ja ein Teil des Web of Science, repräsentiert. Und das war eine ungeheure Aufwand, bitte nachzulesen, siehe Literaturliste, Trivial Errors oder deutsche Aufsätze dazu, hat damals schon 85 Varianten des Namens gefunden, weil die Fehlschreibung Bourdieu mit O ohne U war noch die harmloseste. Da gab es viel schlimmer, zum Beispiel eine war Atkinson. Da hat einfach ein Indexierer mit seinen Scan-Leuchtstiften oder was immer auch vom ersten Item des Aufsatzes der ersten Literaturangabe den Atkinson genommen, die erste Zeile, und von der zweiten Angabe von Bourdieu den Titel des Aufsatzes und die Quellenangaben und hat es zu einem neuen Dokument zusammengepappt. Es gab dann alle möglichen Varianten, wo man kaum auf den ersten Blick erkennen kann, dass das irgendwas mit Bourdieu zu tun hatte. Natürlich gab es Pierre, B, aber das ist ja noch relativ nachvollziehbar. Und inzwischen haben ja dann alle möglichen Leute sich auch gemeldet und wir haben alle ein bisschen aus sportlichen Gründen weitergetan. Ist, glaube ich, Dürr-Fröhlich schon bei 120 oder 125 Varianten. Alle in dieser Datenbank SSCI. Was bedeutet es jetzt, wenn ich zahlreiche Autorinnen mit dem Vornamen zitiere und der Nachname wird die Initiale? Dann wird ein neuer Phantomautor, eine Phantomautorin kreiert und die wird von den Zitationsdatenbanken natürlich nicht gezählt. Weil die Zitationsdatenbanken sind ja nicht aus Selbstzweck geschaffen worden, sondern letztlich, schon damals hat es Garfield reklamiert, zu Evaluationszwecken. Wie häufig wird ein Autor, eine Autorin zitiert, nennt man Article Impact, wie häufig wird das Journal zitiert, in dem diese Autoren, Autorinnen geschrieben haben, veröffentlicht haben und so weiter und so fort. Das ist heutzutage unter Umständen akademisch überlebensnotwendig. Und alle Zitationen, die durch Fehler ins Nirvana, ins digitale Nirvana verschwinden, sind ein Schaden für den jeweiligen Autor, für die jeweilige Autorin und für das jeweilige Journal. Auch Journalnamen wären natürlich absolut verhunzt. Sogar Nature als Nurture, also mit U statt A geschrieben am Anfang, hat die fröhlich gefunden und vieles andere mehr. Zwischendurch, wir sammeln hier ja Impressionen und Probleme, weil wir Krisen aufzeigen wollen, über die kaum jemand spricht und für die sich kaum jemand interessiert. Es gibt in den Publikationen von Tür Fröhlich auch noch etliche Tipps, was man als betroffener Autor, Autorin machen kann. Und das Wichtigste ist natürlich, dass man sich bei diesen Datenbanken beschwert. Inzwischen gibt es dort auch schon Error-Buttons, die man, wo man Formulare ausfüllen kann. Dass das dann eventuell 3 Monate dauert, bis sie sich melden und es exekutieren, ist eine andere Sache. Aber es ist ja wichtig, dass die Feedback bekommen, dass vieles falsch ist. Und natürlich sollte man auch in die Öffentlichkeit gehen. Man sollte das publizieren, damit das Problembewusstsein wächst. Und ich habe immer gesagt, wenn ich keinen Posten hätte auf der Uni, würde ich mich als Situationsanwalt auf Firma aufmachen und sagen, wenn Sie bei einer Evaluation schlecht evaluiert wurden, kommen Sie zu mir. Ich weise nach, dass also aufgrund von höchst fehlerhaften Daten Ihr Journal, Ihre Institution oder Sie als Person zu schlecht bewertet wurden. Ganz wichtig sind die Zitationsdaten auch, um Uni-Rankings zu erzeugen. Auch hier gibt es eine Art Inflation. Es werden immer mehr regionale, überregionale und so weiter. Und auch hier gibt es natürlich Fehler, die aber nicht nur mit Zitationsdaten zu tun haben, sondern Holmes hat einmal sehr schön gezeigt, wie zum Teil einfach die Spalten verrutscht sind. Und daher Länder, die eigentlich ganz schwache Rankings nachweisen, auf einmal ganz Top-Rankings, Positionen einnahmen und Top-Länder schlechtere. Das heißt, es gibt sehr viele Fehler und wo kaum jemand überhaupt die Daten sich anschaut. Man muss ja nur etwas sich anschauen als Experte, kann die Statistik, die Tabelle stimmen. Man ist in der Zeit so gut, dass man sagt, irgendwas muss daran falsch sein. Und wenn das alles überhaupt nicht überprüft wird, was ja das A und O von Wissenschaft ist, kritische Überprüfung, hat Popper gesagt, Bourdieu und Merton und so weiter, dann sind wir am Abstieg und nicht am Aufstieg. Das zweite ist jetzt, Garfield und Co. waren natürlich Zientisten, das heißt Naturwissenschaftler, die glaubten, man kann alle Probleme mit naturwissenschaftlichen Methoden lösen und braucht keine Kultursozialwissenschaften eigentlich. So kann man schon, was sie da so in Letters ausgetauscht haben, böse interpretieren. Und daher, weil kein Geld da war, hat der Garfield gleich gesagt, wir brauchen keine qualifizierten Mitarbeiterinnen, die Sprachkenntnisse haben. Wir können jeder amerikanischen Hausfrau in 2 Tagen beibringen, wie sie russische Artikel indexiert, richtig. Auch Lederberg war dieser Ansicht als Genetiker. Das heißt, die vielen Probleme und Fehler, die Tür Fröhlich aufgezeigt hat, sind natürlich vielfach ein Produkt von Cheap Labor. Und das ist ja heutzutage nicht mehr amerikanische Hausfrauen, sondern der Vizepräsident von Thomson Reuters für Europa und Afrika, das ist eine Sektion bei Thomson Reuters gewesen, hat einmal gegenüber Tür Fröhlich zugegeben, was man vielleicht offiziell gar nicht sagen darf, das ist natürlich Cheap Labor aus East Asia. Also das heißt, es sind asiatische Akkordarbeiterinnen, die weiß gut wie viel Cent pro Stunde verdienen. Und dass die Fehler machen, das tue ich ihnen nicht übernehmen. Aber es scheinen auch die Programme, die verwendet werden, mangelhaft zu sein. Es sind aber nicht nur die Sprachen betroffen. Und jetzt wird immer gesagt, Sie müssen doch nur Englisch publizieren, dann ist das Problem nicht mehr gegeben. Ihr Name und Ihr Vorname ändern sich dadurch ja nicht. Außer Sie nehmen einen wissenschaftlichen Künstlernamen an, der eben quasi englisch-amerikanisch ist, ASCII-tauglich, kurz am Anfang des Alphabets, weil Autoren am Anfang des Alphabets werden häufiger zitiert als weiter hinten. Kann man diskutieren, warum. Gibt es verschiedene böse Theorien. Und das ist eine Möglichkeit, aber mir sind da bisher wenig Leute bekannt, die das gemacht haben. Das heißt, der Name ist einmal deutsch oder französisch oder was immer auch und kann uns, wenn er zum Beispiel einen Umlaut enthält oder bei Derrière Tür Fröhlichts drei Umlaute und noch dazu ein Doppel-Ü, was ein Spezifikum von Estnisch ist, wo sie überall aneckt und wo jeder sagt, sie haben sich vertippt, das heißt Tür mit einem Ü, weil sie die Tür meinen, die vom Haus, von der Wohnung. Also das interkulturelle und sprachwissenschaftliche dran, das wurde völlig vernachlässigt. Das ist natürlich Sprachimperialismus, gibt es auch schöne Studien dazu, und das müsste natürlich abgestellt werden. Das ist die eine Seite, die Sprache, die Nationalsprache. Das zweite sind die einzelnen Fächer, und da gibt es Fächer, die werden extrem benachteiligt durch diese scientistisch angelsächsische Zitationsindexierung kommerzieller Art, etwa die juristischen Journale, aber natürlich auch Kultur, Sozialwissenschaften, Philosophie. Warum? Weil es da viele Textsorten gibt, die eben jenseits der konventionellen Zeitschriftenartikel ist, von Büchern, juristische Dokumente, Patente, Gerichtsurteile, angefangen bis zu, man kann ja auch Kunstwerke zitieren, die Mona Lisa oder wen immer auch. Tür Fröhlich hat jetzt im Schneeballeffekt angesehen, ob Artikel, in denen der Bourdieu verhunzt wurde, auch andere verhunzte Literaturangaben enthalten. Und selbstverständlich war das der Fall. Und der Extremfall war Harvard Law Review Journal, ein Artikel, da waren eigentlich 99% Fehler enthalten. Und es war ungeheuer aufwendig, das zu rekonstruieren, weil die Referenzen im SSC, die waren so verstümmelt, dass man wirklich sehr kriminalistische Fähigkeiten und Tüfteleien und Puzzlespiele betreiben musste, um zu sehen, wie ist dieses Item zusammengekommen und auf welchen realen Literaturhinweis im Originalaufsatz verweist es. Und die wichtigste Ursache ist natürlich, dass es ein Blue Book gibt, das heißt, es gibt Zitationsregeln in der amerikanischen juristischen Literatur und die besagt, es müssen Fußnoten gesetzt werden. Das ist der Horror für jeden Zitationsindexierer. Und in den Fußnoten ist natürlich Text drin. Man schreibt ja in der natürlichen Sprache für intelligente Menschen und nicht für Computer. Es ist in der Regel der Vorname vor dem Nachnamen, darum heißt es ja Vor- und Nachname. Und jetzt gibt es zwar Programme, nennt sich Parser, die im Prinzip beanspruchen, lesen zu können. Das heißt, diagnostizieren können, was ist der Autorname, was ist der Titel des Aufsatzes, was ist die Quelle. Aber die scheinen also zumindest bei diesem Konzern nicht wirklich zu funktionieren. Und es wurden alle möglichen Satzfetzen, Wortfragmente, sogar Steuerungssymbole und ganz wurscht, was halt in so einem Fußnote vorkommend dann später als Dokumente indexiert, als Autorennamen, völlig fiktive von Autoren, die es überhaupt nicht gibt, also wieder Phantomautoren, wie bei der Verwechslung von Vor- und Nachnamen, da konstatiert der Vorname ja auch einen Phantomautor, den es nicht gibt und der nicht gezählt werden kann und der natürlich den betreffenden Menschen schadet, mit dem richtigen Nachnamen. Es wurden Patente als Familiennamen genommen, es wurden irgendwelche Satzfragmente als Zeitschriftentitel genommen, obwohl es gar kein Zeitschriftenaufsatz war und so weiter. Bitte alles nachzulesen, das ist mühsam, aber wenn man da durch ist, dann hat man einen anderen Horizont auf die Welt der EDV. Ich möchte hier Schluss machen. Wir könnten jetzt viel diskutieren über die Ursachen des Ganzen, aber einiges ist ja schon erwähnt worden, wenn man alles billig machen will und letztlich mit Gewinninteresse. Und es ist eine infrastrukturelle Aufgabe. Wir haben jetzt auch gesehen, die Infrastruktur, die Energieversorgung ist eigentlich schon etwas, was öffentlich-rechtlich zumindest kontrolliert sein müsste. Dann kann das alles passieren. Und wenn sich die Autoren und Autoren nicht aufbäumen, wenn sie sich gar nicht für das Schicksal, das Indexierungsschicksal ihrer Publikationen interessieren, dann ist es leider auch nicht ihnen zu helfen. Also bitte schauen Sie sich die Tipps von Tür Fröhlich zum Thema an. Ich danke Ihnen.